1 Journal Panorama.
Guten Abend. Erstmals leben mehr als 9 Millionen Menschen in Österreich. Aber nicht nur die Einwohnerzahl steigt, sondern auch der Anteil derer, die im Pensionsalter sind. Sind es derzeit rund 19%, werden es laut Prognosen in 30 Jahren rund 28% sein, Tendenz steigend. Die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer gehen in den nächsten Jahren in Pension. Auch die Lebenserwartung steigt, sodass Pensionen über einen immer längeren Zeitraum ausbezahlt werden. Erwerbstätige Menschen müssen gemäß dem sogenannten Generationenvertrag mit ihren Beiträgen also die Pensionen von immer mehr Seniorinnen und Senioren finanzieren. Doch wie lange geht sich das noch aus? Geld, das der Staat ins Pensionssystem zuschießt, fehlt für anderweitige Investitionen. Wie sicher sind also die Pensionen für jene, die jetzt erwerbstätig sind? Und werden jüngere Menschen von ihren Pensionen noch leben können? Uschi Mürling-Dara über das Pensionssystem und die Herausforderungen, vor die es durch die demografische Entwicklung gestellt wird.
Marc Daimel ist 27 Jahre alt und Student.
Man macht sich halt schon noch Gedanken über die Pension, wie vielen Jahrzehnten liegt, weil es halt jetzt auch schon darum geht, wie lange müssen wir arbeiten. Das Pensionsalter wird immer weiter nach oben gesetzt. Wenn ich dann einmal so 60, 65 bin und das Pensionsalter liegt dann vielleicht bei 75 oder noch höher, wie lange muss ich hackeln, bis ich dann irgendwann einmal nimmer mehr hackeln muss? Und dann, wenn ich dann 75 bin, in Pension gehen darf, kriege ich dann 900 Euro im Monat und die Lebenserhaltungskosten sind dann vielleicht 1800 Euro im Monat.
Noch heuer wird Marc Daimel sein Studium der europäischen Ethnologie abschließen und einen Job suchen und Teil der arbeitenden Bevölkerung sein. Er steht dann am Beginn seines Arbeitslebens und stellt sich schon jetzt diese Fragen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das Pensionsantrittsalter und die Pensionshöhen in den nächsten Jahrzehnten entwickeln.
Grundsätzlich, solange die Wirtschaft stabil ist, wird es immer genug Beiträge geben. Und das Einzige, wo man natürlich schon als Staat korrigierend eingreifen muss, ist bei den niedrigsten Einkommen, die aufgrund verschiedener Einflüsse nicht eine ausreichende Pension selber erwirtschaften können und daher einen Ausgleichszulagenrichtsatz, eine Aufstockung brauchen, weil sich das sonst ja nicht ausgehen kann. Aber grundsätzlich, solange die Wirtschaft einigermaßen stabil ist, was sich in Österreich schon so abzeichnet, dass das so bleiben wird, sind auch die Pensionen stabil.
Das hat auch die Alterssicherungskommission in ihrem Gutachten zur Entwicklung der gesetzlichen Pensionsversicherung bis 2070 bestätigt, sagt Ines Stilling im Interview mit dem Journal Panorama. Die Juristin war in der Übergangsregierung unter Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein Frauen- und Familienministerin. Jetzt ist sie Generalsekretärin im Sozialministerium. Als solche ist sie sich nicht nur sicher, dass es immer Pensionen geben wird, sondern auch, dass die Beiträge dafür, trotz erhöhter Budgetbelastung, etwa durch die Pandemie, nicht erhöht werden müssen. Zumindest aktuell nicht.
Bei Budgetkonsolidierung gibt es immer die Diskussionen, wo möglicherweise Einsparungspotenziale liegen. Aber das ist immer eine Frage der politischen Schwerpunkte. Also aktuell wird diskutiert, ob wir die Militärausgaben erhöhen oder ob wir Gelder in medizinisches Personal und pflegerisches Personal investieren können. Also wir hoffen ja nicht, dass ein Sparpaket kommen wird, aber wie das dann sein wird, wage ich jetzt noch nicht abzuschätzen, weil das kann, glaube ich, im Moment niemand.
Wie sich die Bevölkerungsstruktur, also die Demografie, entwickelt, kann hingegen ziemlich genau vorausgesagt werden, erklärt der Demograf Stefan Marek Lebeck von der Statistik Austria. Dafür braucht man keine Kristallkugel, sondern einfach die Daten, wie viele Kinder wann zur Welt kommen, wann sie zur Schule gehen und wann sie ins Arbeitsleben einsteigen, zumindest theoretisch, und schließlich ins Pensionsalter kommen.
Das heißt, dieser Alterungsprozess, der ist in der Bevölkerung schon angelegt und der ändert sich auch durch Migration oder andere demografische Faktoren nicht so wahnsinnig stark. Weil die Leute, die heute 40 sind, sind in 20 Jahren 60 und in 25 Jahren 65 und gehen dann, wenn sich am Pensionssystem nichts ändert, auch in Pension. Es können natürlich immer irgendwelche überraschenden Faktoren kommen, wie ein Krieg, aktuelles Thema. Wenn man sich die Bevölkerungspyramiden anschaut, vor 20 Jahren hat man ganz stark gesehen, die Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg oder die geringere Geburtenzahl nach dem Krieg, das sind so Sachen, die sich in die Bevölkerungspyramide einschreiben. Aber im Prinzip, wenn man davon ausgeht, dass die Dinge so weiterlaufen, wie sie es jetzt tun, ist ganz klar absehbar, es werden in 10, 20 Jahren viel mehr Menschen bezogen auf die Gesamtbevölkerung im Pensionsalter sein als jetzt.
Die Zahl der Bevölkerung Bevölkerung im Pensionsalter wird von jetzt 19% bis 2050 auf 28% steigen, berechnet die Statistik Austria. Denkt man diese kontinuierliche Steigerung weiter, kommt man unweigerlich zu der Annahme, dass irgendwann die Gruppe jener Menschen, die nicht arbeiten, größer ist als jene Gruppe, die arbeitet.
Da beginnt es dann komplizierter zu werden, weil da gehen die Meinungen auseinander. Da kommt es immer ein bisschen darauf an, was man betrachtet. Schaut man sich nur an, wie viele Leute im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 20 und 64, es gibt und wie viele Kinder und wie viele Leute im Pensionsalter es im Verhältnis zu diesen Leuten gibt. Also auf eine Person im Erwerbsalter kommen x Kinder und x Pensionisten. Wenn man sich nur diese nackte Zahl anschaut, dann ist es richtig, dass sich das Verhältnis unheimlich verschlechtern wird. Also das heißt, das ist jetzt größenordnungsmäßig 1 zu 1,7 oder so und es steigt an auf 1 zu fast 3 oder so irgendwas. Also es wird sich ganz stark verändern. Was man aber dabei berücksichtigen muss, ist, dass ja nicht alle Personen zwischen 20 und 64 Jahren, die im Erwerbsalter sind, auch tatsächlich arbeiten.
Diese Menschengruppe wird als Potenzial gesehen, um das Missverhältnis von arbeitenden und nicht arbeitenden Menschen auszugleichen. Immerhin beziehen wir hier in Österreich durchschnittlich 25 Jahre lang eine Pension. So der derzeitige Stand, sagt der Sozialwissenschaftler und Pensionsexperte Bernd Marin.
Aber dann kommt noch dazu, dass wir in der Erwerbsphase zwischen 16 und 65 noch einmal zwischen 13 und 18 Jahre nicht im Erwerbsleben sind. Das sind Karenzzeiten und Krankenstände und Arbeitslosigkeit und you name it. Eine lange, lange, lange Liste von sehr oft bezahlter Nichtarbeit. Und wenn wir, während wir eigentlich in die Sozialkassen, Pensionskassen einzahlen sollten, ständig dem entnehmen, dann brauche ich keinen großen Rechenschieber, dass klar wird, dass wir eine Gesellschaft, die den größeren Teil ihrer Lebenszeit, außer, ich rede jetzt nicht, wie viel unserer Lebenszeit wir überhaupt arbeiten, weil das sind 8 oder 10%, aber nicht einmal über das halbe Leben verteilt dem Erwerb zur Verfügung stehen. Das kann sich mit unserem Pensionsniveau und unserem Anspruchsniveau nicht ausgehen.
Mit dem Pensionsniveau ist das Verhältnis von Pension zum letzten Nettoeinkommen gemeint, also um wie viel die Pension geringer ist. Das kann bilateral zwar nur schwer verglichen werden, weil es unterschiedliche Pensionssysteme, Beitragshöhen und Pensionsantrittszeiten gibt. Trotzdem können wir in Österreich im Vergleich zu Ländern wie Griechenland oder Albanien zufrieden sein. Wir beziehen je nach Beitragsjahren 60-80% des Einkommens als Pension und liegen damit unter den OECD-Ländern an dritter Stelle.
Das heißt, in einer sehr reichen Wohlfahrtsgesellschaft, wie wir sie haben, brauche ich ein sehr hohes Beschäftigungsniveau. Ich muss es mir verdienen, sozusagen. Die Gesellschaft muss sich ihren Reichtum und die Verteilungsmöglichkeiten für diese Wertschöpfung erarbeiten, verdienen, dann kann ich das. Aber ich kann nicht mediterrane Erwerbsquoten mit schweizerischen, österreichischen, deutschen Pensionsstandards. Das geht nicht. Ja? Das glauben wir Schlawiner gern, dass man sozusagen so viel arbeitet wie in der Türkei oder in Albanien, aber so eine Pension hat wie in der Schweiz. Das geht sich halt nicht aus.
Beim Stichwort Schweiz wird Franz Frühwirt hellhörig. Der jetzt 70-Jährige war selbstständiger Softwareentwickler, ist seit rund 8 Jahren in Pension und vom Schweizer Pensionsmodell angetan.
Weil bei uns zahlt man nur bis zur Höchstbeitragsgrundlage. Die Schweizer, da zahlt ein Millionär auch seine 3% und kriegt genauso, damals, wie man das angeschaut hat, 2000 Franken. Das war das Höchste. Punkt. Im Sinne dessen, dass es ganz einfach eine Altersabsicherung sein soll. Aber das betrifft alle, das betrifft die Politiker. Darum sagt man, was Pensionssystem betrifft, ist die Schweiz purer Kommunismus. Und ich liebe das.
Ich muss auch sagen, man braucht weniger. Also ich denke, wie viel schwarze Pumps ich verschlissen habe, solange ich ins Büro gegangen bin. Und jetzt habe ich jahrelang die gleichen, wenn ich auf Urlaub fahre irgendwo.
Die Kinder sind aus dem Haus, man hat weniger Ausgaben und die Ansprüche werden geringer, sagt Christa Frühwirt. Sie war Chefsekretärin, ist ein paar Monate jünger als ihr Mann, kurz vor ihrem 60er in den Ruhestand getreten und hat Pensionszeiten nachgekauft.
Ich kann mich erinnern, es ist vom Konzern ein Personalverrechner da gewesen und dann habe ich gesagt, was sagen Sie zu meinem Fall? Der hat gesagt, noch kaufen. Also es waren 50.000 Schilling für 2 Jahre. Das musste man nutzen, weil ich ja auch nicht wusste, was sein wird.
Ich habe auch meine Zeiten nachgekauft von der HTL. Und das Problem bei mir war, ich hatte 29 Höchstbeitragsjahre. Der Durchrechnungsraum war bei 28 Jahren. Hätte ich die 3 Jahre weitergemacht und aufgrund meiner Erkrankung, ich hatte Krebs, hätte ich das sicher nicht mehr mit voller Kraft gemacht. Aber dann hätte ich 3 Jahre weniger verdient und wäre sozusagen hineingelaufen, dass ich trotz länger arbeiten weniger Pension bekommen hätte.
Eine Beratung ist also nicht verkehrt, um sich im Dschungel der Pensionsregelungen zurechtzufinden. Oftmals kann man damit den einen oder anderen Euro sparen oder dazu verdienen, wie beispielsweise Andrea Daimel. Die Buchhalterin ist jetzt mit April in Pension gegangen, arbeitet aber weiter, obwohl sie dank vieler Beitragsjahre 80% ihres Einkommens bezieht. Erst vor 3 Jahren ist sie überraschend arbeitslos geworden.
Also ich war froh, dass ich mit 57 noch einen Job gekriegt habe. Ich habe natürlich Gehaltseinbußen gemacht, da braucht man gar nicht reden drüber. Ich war einfach froh, dass sie mich noch genommen haben. Und in der Regelpension kann man im Prinzip 40 Stunden weitergehen, das ist völlig egal. Das wird dann auf die Pension angerechnet, kriegt man ein bisschen mehr Pension. Ja, und wenn man gerne arbeitet und einen richtigen Job hat und einen richtigen Chef hat und der einen noch braucht, warum nicht?
Bei mir ist es anders. Ich habe eigentlich nur 20 gute Jahre, das waren die 20 letzten Jahre. Und ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn, 5 Jahre, und ich kriege ein Drittel weniger Pension. Das ist schon ein ordentlicher Brocken, der mir da fällt.
Birgit Fellinger geht erst im August in Pension und pendelt bis dahin, wie in den vergangenen 20 Jahren, von Niederösterreich nach Wien, weil man dort besser verdient als am Land. Jetzt überlegt sie, wie viel sie sich im Ruhestand noch leisten kann.
Ich werde mich natürlich einschränken müssen. Inzwischen ist es aber so, dass ich früher mit meinem Gehalt die 2 Kinder noch, Kinder sind natürlich inzwischen längst erwachsen, aber eben das Ende der Ausbildung ist von mir alles noch mitfinanziert worden. Das fällt jetzt natürlich weg. Aber ich denke mir schon, dass eine Regierung auch letztendlich darauf schaut, dass man trotzdem noch ein bisschen was vom Kuchen abbekommt. Wenn es auch nicht viel ist, aber ich glaube nicht, dass es so weit kommt, dass wir total untergehen. Ich meine, es kann natürlich zu einer totalen Krisensituation kommen, dann ist sowieso alles anders. Ne? Aber im Großen und Ganzen, auf das baue ich irgendwo auf, dass ich immer irgendwo mein Auskommen haben werde, schon allein, weil es im Interesse der Wirtschaft ist.
Dabei ist den meisten Menschen gar nicht bewusst, dass die Pensionsauszahlungen seit vielen Jahren höher sind als die Einnahmen durch Beitragszahlungen und der Staat diese Lücke im Pensionstopf mit Budgetmitteln stopft. 2022 werden das rund 12,47 Milliarden Euro sein. Das ist im Vergleich zum Vorjahr zwar um 1,8% weniger, weil sich die wirtschaftliche Lage nach der Corona-Krise etwas erholt hat. Mittelfristig werden diese Ausgaben aber bis 2025 auf 15,15 Milliarden Euro ansteigen, wie der Bundesfinanzrahmen zeigt. Eine Summe, die an anderer Stelle fehlt, sagt die Ökonomin Alexia Fürnkranz-Prskavetz.
Und das ist das Problem, was ich halt sehe langfristig, dass wir natürlich dann immer mehr Druck auf die zukünftigen Generationen vererben, weil die müssen ja das dann auch finanzieren. Und wenn wir einen immer größeren Teil des Pensionssystems durch Zuschüsse finanzieren, geht uns das Geld ab bei anderen Investitionen. Sei es Technologie, Digitalisierung, Bildung oder junge Leuten einfach auch entsprechende Rahmenbedingungen zu bieten, kostet Geld. Also es ist ein Trade-off. Also ich denke mir, wir können nicht auf einer Seite zuschießen immer mehr vom Staat und die andere Seite dann immer mehr wegnehmen. Also ich glaube, das ist genau das, wo ich einfach auch denke, dass wir in der Zukunft weniger wettbewerbsfähig dadurch werden.
Was ist also zu tun, um dem entgegenzuwirken? Genügt es auf lange Sicht, wenn mehr Menschen ins System einzahlen? Und wie ist das nachhaltig zu erreichen?
Ich würde sagen, erstens brauchen wir, dass wir weggehen von starren Altersgrenzen. Das ist sogar für mich vorrangig, als jetzt zu sagen, ein Pensionsantrittsalter erhöhen. Wir müssen wirklich hier dynamischer werden, nicht? Und auch berücksichtigen die Heterogenität in unserer Bevölkerung. Was ich damit meine, die Altersgrenze, wann man in Pension geht, wann man Beruf aufhört etc., das ist natürlich alles, was auch abhängen wird von den individuellen gesundheitlichen Rahmenbedingungen, von den ökonomischen Rahmenbedingungen. Also wirklich, dass man das aufnimmt in diese Politiken, die Heterogenität.
Zweitens wäre mehr Flexibilität wichtig, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin mit Forschungsschwerpunkt Bevölkerungsökonomie.
Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir immer glauben, unser Leben muss ablaufen in Bildung, Arbeit, Pension. Und das ist, glaube ich, auch das, wo wir einfach den Leuten mehr Zeit geben müssen, auch in gewissen Lebensphasen. Wir sagen oft, es gibt so eine Rush-Hour des Lebens, alles im Alter von 30 bis 45 zu erreichen, obwohl wir in den letzten Jahren enorme Lebenserwartungsgewinne hatten, auch in Zukunft. Und trotzdem haben wir es nicht geschafft, das Lebensmuster zu entzerren, flexibler zu machen. Also das wäre der zweite Punkt für mich.
Drittens müsste es attraktiver sein, etwa über das Pensionsantrittsalter hinauszuarbeiten.
Das ist, was wir auch in der Ökonomie immer sagen, die beste Politik kann nicht wirken, wenn 2/3 davon sie nicht annehmen. Und da gilt es wirklich, Anreize zu setzen für die Leute, dass sie eben länger im Arbeitsprozess bleiben können, aber auch für Firmen es attraktiver zu machen. Also sowohl auf der Arbeitgeber- als Arbeitnehmerseite müssen wir hier die Anreize setzen, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig.
Und viertens sollte die Umverteilung in unserer Gesellschaft neu bewertet werden.
Wir haben eine Umverteilung und das ist auch gut in unserem System, weil es sind natürlich Phasen unseres Lebens, wo wir abhängig sind von anderen. Aber bei dieser Umverteilung müssen wir auch berücksichtigen, wie viel geleistet worden ist in nicht monetären Werten. Also damit meine ich Betreuung, Pflege, dass wirklich unsere Gesellschaft auch das stärker bewertet. Also ein viel stärkeres Value Judgment auch gegenüber diesen Tätigkeiten.
Vor allem angesichts der steigenden Lebenserwartung, sagt Pensionsexperte Bernd Marin. Das führt bereits jetzt zu dem demografischen Ungleichgewicht, das immer weniger Menschen zu den Kindern und Jugendlichen zählen.
Und immer mehr Leute, und zwar in den nächsten 15 Jahren, wenn wir Boomer-Generation endgültig in Pension sein werden, das ist zwischen den letzten paar Jahren und dem Jahre 2034, das sind die Schwellwerte. Das werden 1,9 Millionen Menschen sein. Das ist ein wirkliches Erdbeben, ein demografisches. Also die Zahl der Hochaltrigen steigt noch einmal sehr viel schneller als derer über 65. Wir werden statt 2 Millionen Pensionisten 3 Millionen Pensionisten haben. Wir werden eine Vervierfachung der Zahl der über 80-Jährigen haben. Wenn ich in meinen 80ern sein werde, wird es beinahe 1 Million Leute über 80. Das muss man sich einmal vorstellen, in Österreich 1 Million Menschen über 80 geben. Ja. Schauerlich. Ja.
Gleichzeitig werden immer weniger Kinder geboren, wodurch der Generationenvertrag immer mehr ins Wanken gerät. Stefan Marek Lebeck von der Statistik Austria.
In der Demografie gibt es eine Maßzahl, das ist das sogenannte Ersetzungsniveau, das sagt, wie viele Kinder muss eine Frau durchschnittlich bekommen, damit die Elterngeneration komplett zahlenmäßig durch die Kindergeneration ersetzt wird. Naheliegend ist zu sagen, es müssen 2 sein, damit die Eltern ersetzt sind. Und dann muss man noch die Sterbewahrscheinlichkeit berücksichtigen, dass jemand stirbt, bevor er selber wieder Kinder bekommen kann. Deswegen ist die Zahl ein bisschen bei über 2, also 2,08 ist der genaue Wert. Und diese Zahl hat Österreich zuletzt im Jahr 1972 erreicht. Das heißt, seit 1972 ist jede Generation, die folgt, kleiner als die Müttergeneration. Natürlich kann es schon sein, dass durch Zuwanderung da wieder was ausgeglichen wird.
Laut dem Statistischen Jahrbuch Migration und Integration, das Stefan Marek Lebeck mitbetreut, kamen 2020 in ganz Österreich 83.600 Kinder zur Welt. Die geburtenstärksten Jahrgänge seit dem Zweiten Weltkrieg waren Anfang der 1960er Jahre, daraus geht ja die berühmte Babyboomer-Generation hervor, und den Rekord mit der niedrigsten Rate hält das Jahr 2001 mit nicht einmal 75.500. Dazu muss aber erklärt werden, sagt Bernd Marin,
dass nicht die Zahl der Frauen, übrigens interessanterweise bei Männern, man sagt immer nur die Frauen, die keine Kinder haben. Ja, also das Feindbild ist die Frau in dem Fall, die Kinderlose. Es war nicht, dass die Zahl der Kinderlosen explodiert ist, aber alle Frauen, die Kinder hatten, hatten sehr viel weniger Kinder. Das heißt, die haben statt drei Kinder, wie in unserer Generation, vielleicht ein oder zwei maximal. Und das macht natürlich mehr aus, als wenn die Kinderlosenrate von zum Beispiel 14% auf 24% steigt, was durchaus möglich ist. Ja, wir haben gesagt, es gilt ja erst ab der Menopause. Und wenn die Frauen bis 40 keine Kinder, können sie immer noch Kinder kriegen. Die Gianna Nannini hat mit 54 ihre erste Geburt gehabt. Oder die Carla Bruni oder die Sarkozy oder ja, hat ihre Kinder mit 45 gekriegt.
Tatsächlich stellen junge Frauen aber oft ganz andere, nämlich praktische Überlegungen an, wenn es um die Entscheidung geht, schwanger zu werden. Sarah Frühwirth ist die Schwiegertochter von Christa und Franz Frühwirth und jetzt mit Mitte 30 gerade dabei, sich eine Karriere in der PR-Branche aufzubauen. Dem Babythema steht sie pragmatisch gegenüber.
Ich habe das vor kurzem mit einem Kollegen besprochen. Wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, wäre ich in einem halben Jahr weg. Dann bin ich noch einmal 1,5 Jahre weg. Ich verpasse alles in diesen 2 Jahren. Und die Männer können genau 1 Monat Papa-Monat machen. Und wenn man das ein bisschen aufteilen würde und da auch Männer weg sind, dann ist das schon ein bisschen ausgeglichener. Und man hat dann nicht so Angst, dass man dann nicht mehr einsteigen kann, weil das reicht mir nicht, dass jemand sagt, natürlich darfst du wieder zurückkommen, aber in welche Struktur komme ich zurück? Da habe ich dann vielleicht keinen Platz mehr. Und davor hätte ich schon sehr Angst.
Die richtige Firma aussuchen. Ich kenne Männer, die zu Hause sind. Aber die arbeiten als Lehrer bei der AMVA, ja, wo es kein Beamten Problem ist.
Der hat gesagt, meine Frau ist Krankenschwester, die verdient mehr als ich. Der ist die volle Länge zu Hause geblieben.
Aber bei uns 300 Männer, Metallindustrie, na keiner.
Ein Kind muss man sich aber auch leisten können. Bis es 18 Jahre alt ist, kostet es in etwa 150.000 Euro, hat die Volkshilfe vor ein paar Jahren berechnet.
Also wenn ich das durchrechnen würde, dann würde ich auf jeden Fall sagen, na, auf keinen Fall, oh Gott. Aber ich glaube, dann wären wir ausgestorben, weil das war immer schon so, oder? Ja. Also wenn ich darüber nachdenke, das heißt ja auch immer, es gibt keinen richtigen Moment, um ein Kind zu kriegen, entweder du es oder du es nicht. Ja. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, klar geht's irgendwie. Aber es ist jetzt nicht so wie früher, wo es so klar war, mit 23er spätestens jetzt den Plan, ob du das Kind kriegst. Also das hat sich schon verändert.
So wie die Kinderbetreuung, also beispielsweise bei den Kindergartenplätzen. Erstens gibt es davon zu wenige, vor allem wenn sie gratis sind. Und zweitens, dort wo es welche gibt, fallen oft Kosten an und die Öffnungszeiten sind meist nicht an den Alltag arbeitender Menschen angepasst. Außerdem stehen auch Großeltern nicht mehr zur Verfügung, wenn sie, wie es gewünscht und propagiert wird, länger im Arbeitsleben verbleiben, sagt die Ökonomin Fürnkranz-Prskavetz.
Guter Punkt, da würde mir sofort das Argument einfallen, ne, warum sollen nicht Großeltern auch das Recht haben auf Teilzeitarbeit, wenn sie sich um ihre Enkelkinder kümmern möchten, dass sie vielleicht dann Pflegefreizeit bekommen und solche Sachen, nicht? Also nicht nur für die eigenen Kinder, sondern vielleicht auch für die Enkelkinder. Also das meine ich mit einer flexiblen Gestaltung. Aber mir ist schon klar, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass da auch die Arbeitgeber unterstützt werden. Und es gibt ja auch schon ganz gute Beispiele, wo man gezeigt hat, wenn von den Firmen das angeboten wird, wird es auch angenommen.
Einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz, so wie es im Frauenvolksbegehren gefordert wurde, gibt es noch immer nicht, bedauert Ines Stilling als ehemalige Frauenministerin. Dafür wird das Vorhaben, das Frauenpensionsantrittsalter ab 2024 schrittweise an das der Männer anzugleichen, konsequent durchgezogen. Diese Regelung wurde in den 1990er Jahren unter der ersten Frauenministerin Johanna Donal beschlossen, allerdings unter der Auflage, bis dahin die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt zu beseitigen, was natürlich nicht passiert ist.
Wenn Frauen länger arbeiten und mehr in die Pension einzahlen können, werden sie am Ende natürlich auch eine höhere Pension bekommen. Aber das Kernproblem, das wir seit Johanna Donal noch nicht lösen konnten, ist, dass Frauen immer noch den Großteil der unbezahlten Arbeit leisten, was ihnen in ihrer Pension leider nicht wirklich hilft. Und viele Frauen auch aufgrund der Tatsache, dass wir auch im Bereich der Kinderbetreuung, der Pflegeangebote noch nicht so große Angebote haben, dass wirklich eine Vereinbarkeit Beruf und Familie für alle möglich ist.
Wodurch vor allem Alleinerzieherinnen in die Teilzeitbeschäftigung gedrängt werden, was sich negativ auf die Pensionshöhe auswirkt. Hier ist dann der erwähnte Zuschuss aus dem Budget nötig, um Altersarmut zu vermeiden, sagt Ines Stilling. Andrea Daiml hat es, obwohl sie Alleinerzieherin war, geschafft, auf solche Zuschüsse zu verzichten. eine Lebensversicherung abzuschließen und für ihren Sohn ab seinem 15. Lebensjahr Pensionsversicherung einzuzahlen.
Das hat angefangen mit 65 Euro, mittlerweile sind wir bei 75 Euro im Monat. Aber er hat dann einmal die Pensionsjahre. Der Student, bis er dann mal zum Arbeiten anfängt, das dauert halt. Ne? Und dann fehlen ihm die vielen Jahre.
Also ein Schritt vom Erwachsenenwerden sozusagen ist schon, dass man finanziell ganz allein auf den Beinen steht. Also ich will jetzt nicht, dass meine Mutter, die in Pension ist, meine Pensionsversicherung einzahlt. Das wird in die falsche Richtung gehen. Also ich will auf alle Fälle diese private Pensionsversicherung weiterzahlen, aber ich will sie dann zahlen.
Noch ist Marc Daimel Student, zwar kurz vor dem Abschluss, aber doch erst auf Jobsuche. Die Thematik Pension und Pensionsvorsorge wurde ihm aber sozusagen in die Wiege gelegt, weswegen er, obwohl er erst 27 ist, sich informiert und mit Vorsicht aber doch darauf vertraut, dass es auch für ihn irgendwann eine Pension geben wird.
Ich glaube, es kommt darauf an, wie sich der Staat entwickelt. Wenn Österreich grundsätzlich ein Sozialstaat bleibt, dann habe ich da weniger Angst. Wenn es mehr in den Neoliberalismus geht und wenn man dann sieht, was in den USA passiert, wo es ja auch so Pensionsfonds gibt und diese Fonds werden dann investiert in Aktien und in Wertpapiere. Der Pensionsfonds der New Yorker Polizei, glaube ich, und der Feuerwehr, die sind einmal so richtig eingefahren und haben massivst an Gelder verloren. Und wenn sowas in Österreich möglich ist, dann hätte ich da schon Bedenken, weil das Geld kann dann einfach von einem Tag auf anderen wechseln.
Auch das Ehepaar Christa und Franz Frühwirth wollte sich nicht darauf verlassen, dass der Staat gut wirtschaftet und hat neben Lebensversicherungen auch in Fonds investiert. Beide Vorsorgeformen haben aber nicht das gehalten, was bei Vertragsabschluss versprochen wurde. Lediglich der Kauf eines Grundstücks und der Hausbau haben sich gelohnt, weil Immobilien eine gute Anlage sind.
Eine der vernünftigsten Vorsorgen für die Pension ist zu schauen, wo werde ich preisgünstig wohnen, wenn ich nichts mehr verdiene. Weil, wenn ich mir so die Wohnungspreise anschaue, dann frage ich mich schon manchmal, wie der packt es einer mit einer Pension, sich da eine leistbare Wohnung zu erschwingen.
Oder jemand, ne? Der jung ist, wie soll er denn dann irgendwas noch für die Vorsorge einzahlen?
Richtig, ja.
Wenn schon alles irgendwo zum Beispiel mit einer Wohnung weggeht.
Ein Dilemma, das durch die jetzt rasant steigenden Energiekosten noch potenziert wird. Andrea Daimel überlegt deswegen, irgendwann ihr Haus zu verkaufen. Birgit Fellinger hofft indessen, dass sie mit ihrer Pension das Auskommen findet.
Und vielleicht muss ich zur Not das Land verlassen. Also das ist auch so ein Gedanke, den ich habe, dass ich vielleicht in einem anderen Land mit meiner Pension eher durchkomme als in Österreich. Ne? Vor allem in Zeiten wie diesen, wo das Heizen eklatant teurer wird und man ja doch, weiß ich nicht, mindestens 6 Monate im Jahr heizen muss. Ich weiß es nicht, in Asien oder was, lebe ich vielleicht dann wie die Made im Speck mit meinen verbleibenden 66% von meinem ursprünglichen Einkommen.
Freilich steht es jedem Menschen frei, auf seine Weise mit den Auswirkungen der demografischen Entwicklung umzugehen und Konsequenzen daraus zu ziehen. Die Ökonomin Fionn Kranz-Prskowitz möchte nur daran erinnern, dass der momentane demografische Wandel nicht nur etwas Schlechtes sei, auch wenn es sich subjektiv oft so anfühle.
Also im Sinne von, wir leben länger, wir haben zwar weniger Kinder, aber wir können frei wählen, wie viele Kinder wir haben. Das ist eine Errungenschaft unserer Gesellschaft und auch Migration, dass wir haben. Also Mobilität ist auch eine wichtige Sache, Errungenschaft. Und das gilt es nur einfach einzubetten und auch das System anzupassen.
Pensionsexperte Bernd Marin untermauert diese positive Sicht auf die Veränderung der Bevölkerungsstruktur mit dem Zahlenspiel, dass wir Jahr für Jahr zwischen 71 und 109 Tage zusätzliche Lebenszeit gewinnen.
Also wenn ein Jahrzehnt vergangen ist, sind wir dem Pass nach 10 Jahre älter. Aber von unserem Lebenszeitkonto, das der liebe Gott oder wer weiß welche höchste Instanz eingerichtet hat, wurden nicht 10 Jahre abgebucht, näher zum Tod, sondern nur 7,5. Das ist diese fantastische Verjüngung, während wir altern. Ja, das ist toll. Nur an diese fantastische, erfreuliche Langlebigkeit müssen wir unser Pensionssystem anpassen und wir müssen es beitragsgerechter machen. Dann kann nichts passieren.
Gelingt es uns auch, das Arbeitsleben weitgehend so attraktiv zu machen, dass wir Arbeit nicht als Bürde, sondern als Bereicherung in unserem Leben sehen, dürften Beschäftigungen bis ins hohe Alter kein Problem mehr sein. Und es wäre ein zusätzlicher Benefit, dass so das Wissen und die Erfahrungswerte älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verloren gehen.
Uschi Mürling-Dara hat über die Herausforderungen für das Pensionssystem berichtet. Morgen geht es im Journal Panorama um Honduras und eine erste Bilanz über die neue Präsidentin, die seit rund 100 Tagen im Amt ist. Für heute sagt Monika Feldner-Zimmermann im Namen von Redaktion und Technik danke fürs Zuhören.
Religion aktuell.